Die britische Historikerin und Autorin Mary Beard erinnerte sich noch 2016, Jahrzehnte nach ihrer ersten Begegnung mit Civilization, dass sie irgendwann angefangen hatte, sich mit Clarks aristokratischem Selbstbewusstsein und seinem großen Ansatz in der Kunstgeschichte, ein verdammtes Genie nach dem anderen, entschieden unwohl zu fühlen. So vieles von dem, was Clark damals mit der größten Selbstverständlichkeit in die Fernsehkameras deklamierte, könnte heute gar nicht mehr gesagt werden. Doch in unserer Hast, uns voller Empörung gegen eine repressiv enge Sicht der westlichen Kunst und Geschichte aufzulehnen, haben wir uns womöglich um mehr gebracht, als uns auf den ersten Blick bewusst war. Schließlich bedeutete das Hinwegfegen von Fossilien wie Clark zugleich auch den Verlust von anderen normativ-ästhetischen Bezugssystemen. Und dadurch haben wir, ohne es zu wollen oder auch nur zu bemerken, unsere eigenen Erkenntnis- und Urteilsmöglichkeiten entscheidend eingeschränkt. Selbst kleinere Versuche, in unserer Zeit für das Schöne Partei zu ergreifen, wie etwa der Seitenhieb der Kolumnistin Peggy Noonan gegen eine Theaterproduktion der jüngeren Vergangenheit, die hässlich, bizarr und unkünstlerisch gewesen sei, sind inzwischen problematisch und stoßen auf Ablehnung. Die völlige Umformung der Kunstkritik, die Infragestellung der ganzen Seinsweise eines Kenneth Clark, waren die ersten Opfer. Zunächst ging es der Kunst an den Kragen, doch vieles andere sollte ihr folgen. Geschmack und ganz allgemein die Ausdrucksformen ästhetischer Vorlieben, ja in manchen Zusammenhängen sogar die Andeutung jeglicher Vorlieben, werden als spalterisch vermieden, als bloßer Ausdruck elitären Empfindens. Wie David Danby 1997 in einem Essay im New Yorker schrieb, läuft ästhetischer Geschmack inzwischen Gefahr, als bloßes Produkt eines statusorientierten Verhaltens abgetan zu werden. Natürlich sind vermeintlich neutrale oder harmlose ästhetische Entscheidungen nicht selten ein Mittel zur Errichtung und Aufrechterhaltung von starren gesellschaftlichen Hierarchien. Wie der amerikanische Soziologe Thorstein Veblen schon 1899 festgestellt hat, waren selbst die zum Labyrinth verschlungenen und deshalb teuren Auffahrten zu den abgelegenen Herrenhäusern der britischen Elite, die scheinbar sinnlose Kurven machten, ein ästhetisches Mittel, um wirtschaftliche und politische Macht zum Ausdruck zu bringen. Aber gibt es denn in unserem ästhetischen Leben wirklich gar nichts, kein festes Orientierungsfeld, das erhalten bleiben sollte? Die kollektive Scheu unserer Tage, uns mit verbindlichen Aussagen über das Wahre, Schöne und Gute zu exponieren, von Gerechtigkeit ganz zu schweigen, hat uns dazu gebracht, eine Schmalspurversion von kollektiver Identität zu propagieren, die nicht fähig ist, der menschlichen Erfahrung eine sinnvolle Richtung zu geben. Alle Kulturen sind heute gleich. Kritik und Werturteile sind verboten. Doch dieses neue Dogma kann die schlichte Tatsache, dass bestimmte Kulturen und sogar Subkulturen, und hier wären auch die Normen und Organisationsgepflogenheiten des Silicon Valley zu nennen, trotz all ihrer Mängel und Widersprüche wahre Wunder hervorgebracht haben. Andere dagegen haben sich als mittelmäßig oder schlimmer noch als regressiv und schädlich erwiesen. Wir mögen ja durchaus recht haben, wenn wir die brüske Abwertung einer namenlosen, afrikanischen Maske gegenüber dem weißen Marmor des Apollo Belvedere heute fragwürdig finden. Aber sollte das wirklich heißen, dass wir keinerlei Möglichkeit mehr haben, Unterscheidungen zu treffen? Unterscheidungen zwischen Kunst, die uns voranbringt, Ideen, die die Menschheit voranbringen, sowie solchen, die das eben nicht tun? Es besteht die Gefahr, dass unsere Furcht davor, uns zu äußern, unsere Meinung zu sagen, Vorlieben zu haben, uns orientierungslos und ohne jedes Selbstvertrauen zurückgelassen hat, wenn es darum geht, unsere gemeinsamen Ressourcen und Talente zu bündeln. Die Angst hat uns zurückschrecken lassen, hat unseren Möglichkeitssinn verkümmern lassen. Und sie hat Einzug in jeden Winkel unseres Lebens gehalten. Dieser Verzicht auf einen ästhetischen Blickpunkt, der ein Standpunkt ist, erweist sich als absolut tödlich, wenn es um die Entwicklung neuer Technologien geht. Die Entwicklung von Software erfordert Geschmack, sowohl bei der Gestaltung der Programme als auch bei der Auswahl der Persönlichkeiten, die dafür benötigt werden.